down. Willkommen zu einer besonderen Neujahrsepisode von Bass to Talk, dem exklusiven Podcast-Format der Bass to Bass. Diese Episode haben Don Dahlmann, Journalist und Speaker, und ich, Kerstin Kube-Erkens von der Messe Berlin, in unserem Podcast-Studio auf der InnoTrans 2024 aufgezeichnet. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schnallen Sie sich an und machen Sie sich bereit für eine aufregende Reise mit Bass to Talk. In unserem Podcast-Studio auf der InnoTrans haben wir heute die Politik zu Gast. Genauer gesagt den Bundestagsabgeordneten Henning Rehbäum. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Er sitzt für die CDU im Parlament. Zuvor war er 9 Jahre Landtagsabgeordneter im Kreis Warendorf in Nordrhein-Westfalen und wirtschafts- und energiepolitischer Sprecher seiner Fraktion. Die Liebe zum Bus, so kann man es wohl sagen, hat Henning Rehbaum mit der Muttermilch eingesogen. Er stammt aus einer Busunternehmerfamilie und führte nach seiner kaufmännischen Ausbildung bei einem Landmaschinenhersteller und dem Studium der Verkehrsbetriebswirtschaft in Heilbrunn 10 Jahre lang das Familienunternehmen. Zu Spitzenzeiten übrigens mit 120 Bussen und 200 Mitarbeitern. Später arbeitete er als Prokurist in der kommunalen Westfälischen Verkehrsgesellschaft und ihrem Bus- und Bahntöchtern. Diese beruflichen Erfahrungen machen ihn zu einem gefragten Profi bei der ÖPNV-Themen. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Henning Rehbaum.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja. Herr Rehbaum, starten wir gleich voll in Ihre parlamentarische Arbeit und die Einblicke darin. Es geht um den Parlamentskreis Bus. Sie haben den Verkehrsausschuss, den Parlamentskreis Bus, gegründet. Ein Zusammenschluss von Abgeordneten aller demokratischen Fraktionen, die dem Bus eine stärkere Stimme geben wollen. Warum dieses Anliegen und warum gehört die Busbranche in den Mittelpunkt der verkehrspolitischen Diskussion?
Ja, Verkehrspolitik, insbesondere ÖPNV, ist in aller Munde und es gibt im Grunde schon seit vielen Jahren so ein Mantra, das heißt alles auf die Schiene. Die Schiene ist ein wichtiger Verkehrsträger und da müssen wir eine Menge machen, das ist völlig klar. Und wir vergessen aber bei dieser ganzen Debatte oft, dass es einen weiteren sehr wichtigen Verkehrsträger gibt, das ist der Bus. Macht ungefähr 38% des Nahverkehrs aus und den muss man ernst nehmen. Und der Bus kann halt vieles und ist viel flexibler als die Bahn zum Beispiel. Neues Angebot auf die Straße zu bringen, das geht ruckzuck. Beim nächsten Fahrplanwechsel ist die neue Linie da. Das kann man mit dem Bus machen. Es ist einfach ein wirklich guter, flexibler, auch leistungsfähiger, klimafreundlicher Verkehrsträger. Und ich bin ein absoluter Fan davon. Und ich wollte mit der Gründung dieses Parlamentskreises Bus einfach eine Fangruppe gründen innerhalb des Deutschen Bundestags. Wir haben den Parlamentskreis Schiene, den gibt es schon lange. Und wir brauchen den Parlamentskreis Bus, um einfach an der Stelle von beiden das Beste rauszuholen.
Das können wir nur unterstützen und finden wir genial, diese Initiative. Was steht speziell auf der Agenda des Parlamentskreises? Womit beschäftigen Sie sich?
Wir treffen uns ja regelmäßig und haben mit jeder Sitzung ein Schwerpunktthema. Das Entscheidende ist tatsächlich, dass wir überparteilich sind. Dass wir dort die Köpfe zusammenstecken, wie man das in Westfalen sagt, damit wir für den Bus das Beste rausholen und aber auch die Herausforderungen, die Probleme mitbekommen, die da sind. Wir laden uns jedes Mal Praktiker ein. Wir haben zum Beispiel bei einer der letzten Sitzungen den Schnellbus beleuchtet. Der Schnellbus ist ja wirklich ein tolles Produkt, die Regionalbahn auf Gummirädern für Landstriche, in denen es eben keine Schiene gibt. Und da haben wir uns das System in Brandenburg angeguckt. Das war hochinteressant, das Ministerium war auch da. On-Demand-Verkehre als zweiter wichtiger Baustein. Auch da haben wir uns schon intensiv mit beschäftigt. Die Antriebswende, ganz klar. Was ist der Antrieb der Zukunft? Ist es der eine, Elektro, oder gibt es auch die Mischung, wir haben auch hier auf dem Campus jetzt bei der InnoTrans Wasserstoff gesehen, was ist mit klimaneutralen Kraftstoffen für den Verbrenner, darüber diskutieren wir. Und natürlich das große Thema Fachkräftemangel. Woher bekommen wir die vielen, vielen Fahrerinnen und Fahrer für unsere Busse, dieser wunderbare Beruf, der so unterschätzt wird, und wie bekommen wir das hin, dass er wieder attraktiv ist und dass wir dort junge, aber auch vielleicht gesetztere Leute bekommen, die das gerne machen möchten.
Sie haben gerade Brandenburg angesprochen. Was macht das Konzept da so besonders? Können Sie ein Beispiel nennen?
Man hat sich ja dort angeguckt, wo gibt es im Grunde graue Flecken und wo kann das Land dort unterstützen. Und gemeinsam mit den Kommunen werden dort Strecken identifiziert. Das Land unterstützt das ein Stück weit und das ist auch logisch, weil es im Grunde wie Schienenverkehr funktioniert. Das ist für die Ecken und Landstriche, wo wir keine Schienenstrecke haben. Und da ist es auch richtig, dass das Land sich ein Stück weit einsetzt. Das machen wir in Nordrhein-Westfalen, in meinem Heimatbundesland auch. Das ist gut und wichtig und das muss systematisch gemacht werden. Man braucht im Grunde ein landesbedeutsames Schnellbusnetz und dann hat man ein schönes Gesamtnetz aus Regionalexpress, Regionalbahn und Schnellbussen.
Sie haben eben gesagt, der Bus ist ganz einzigartig in seiner Vielfältigkeit, wie er eingesetzt werden kann. Haben Sie, wenn Sie mit jemandem reden würden, der sich entscheiden muss, weil wir haben die Diskussion ja in Berlin ja auch häufig, bauen wir mehr Tramlinien, bauen wir mehr U-Bahn, haben Sie da jemanden, der, oder haben Sie da Argumente, wo Sie sagen, ja, das muss der Bus sein, da muss der Bus hin?
Ich glaube, der Riesenvorteil des Busses ist, dass er so flexibel ist, dass er schnell einsetzbar ist, wenn wir zum Beispiel eine neue Siedlung erschließen, ein neues Wohngebiet. Natürlich können wir da ganz schnell mit dem Bus reingehen. Wir kennen den Ausbau der Tram in Berlin zum Beispiel. Das dauert lange, das ist teuer, das ist auch mit sehr viel Verkehrsbehinderungen verbunden und der Bus kann zum nächsten Fahrplan wechseln. Und er braucht keine zusätzliche Infrastruktur, abgesehen von den Haltestellen, das kriegt man aber hin. Wir können da einfach sehr schnell reagieren und er ist dann auch leistungsfähig und schlagkräftig. Und was ich immer wieder sagen muss, er ist eben auch besonders klimafreundlich. Also pro Fahrgast sind wir da ganz weit vorne beim Klimaschutz.
Aber ein Problem, was der Bus hat, ist ja, dass er mit dem normalen Verkehr schwimmt. Also das ist immer das Argument bei U-Bahn, unterirdisch, da ist kein anderer Verkehr, die sind schnell, transportieren viele Leute. Der Bus steckt im gleichen Stau wie die Autofahrer. Wird es Zeit, dass Busspuren getrennt werden, dass der Bus einen größeren Vorteil noch bekommt und damit sein ökologischer Fußabdruck noch klarer wird?
Wo das geht, wird es ja schon gemacht seit vielen Jahren. In meiner Heimatregion im Münsterland, die einbrechenden Linien aus dem Münsterland in die Stadt Münster, in die Metropole rein, da wird das gemacht, wo immer es geht. Wir haben dort die gleichen Probleme wie in Berlin. Wir haben knappen Verkehrsraum in einer wachsenden Stadt. Wie kann man den aufteilen? Ich bin auch fahrradpolitischer Sprecher. Auch die Radfahrer wollen den Raum haben. Das ist nicht ganz so einfach.
Und die Aber Fußgänger nicht zu vergessen.
Die Fußgänger, ganz wichtiger Faktor, der Fußgängerverkehr, den muss man immer einfach gemeinsam nehmen. Wir müssen intermodal denken und das gilt natürlich auch für die Busspuren, für Busbeschleunigung bei den Ampeln. Auch das ist ein ganz entscheidendes Thema. Wir können da kein Standardrezept anbieten. Wir müssen uns wirklich jeden Fall genau angucken, wo lohnt es sich, eine Busspur hinzumachen. Wo kann man vielleicht zwischen Rotphasen den Bus schon mal durchschicken, damit er eben am Verkehr vorbei den knappen Verkehrsraum nutzt. Da gibt es viele, viele gute Best-Practice-Beispiele und daraus müssen wir lernen und das ideologiefrei umsetzen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Wir müssen raus aus den ideologischen Schützengräben, ob das die Fahrradfahrer sind, ob das die Autofahrer sind oder eben die ÖPNV-Nutzer. Wir kriegen das alles nur hin, wenn wir gemeinsam Verkehr denken und da, wo es gemacht wird, klappt es auch am besten.
Jetzt hat der Verkehrssektor in den vergangenen Jahren seine Emissionsziele des Öfteren mal verfehlt. Ist der Bus hier der Schlüssel zur Lösung? Inwiefern trägt der Bus dazu bei, wirklich die Klimaziele so schnell wie möglich auch zu erreichen und wirklich in Richtung emissionsfreie Mobilität zu kommen?
Ja, wir waren als Union schon einigermaßen erstaunt, dass man die Klimaziele für die einzelnen Sektoren wieder abgeschafft hat. Wir haben die ja ganz bewusst in der letzten Legislaturperiode eingesetzt und das auch mit dem klaren Ziel, dass jeder in seinem Bereich, jeder Ressortchef, jeder Minister seine Hausaufgaben macht. Und es wäre natürlich an der Stelle gut, wenn wir etwas mehr Druck auf den Verkehrssektor hätten und da kann der Bus seinen Beitrag leisten. Und da denke ich ganz besonders natürlich an die Antriebsfrage. Der Bus ist natürlich in sich ein großes Fahrzeug mit einem großen Motor. Man muss wissen, ein Stadtbus braucht gerne mal 35, 40 Liter im voll besetzten Verkehr, bei Gelenkbussen noch mehr. Da kann man ganz schön viel CO2 einsparen, aber die Technik gibt es. Die sehen wir heute hier auf dieser Messe mit Technologie auch aus Deutschland. Und mit Elektrobussen, mit Wasserstoffbussen, Brennstoffzelle, auch mit klimaneutralen Kraftstoffen kann man unheimlich viel machen, sowohl was die CO2-Bilanz angeht, als auch die lokalen Emissionen, also NOx, Stickstoffemissionen, das Thema Feinstaub, all das ist ja ein Riesenthema, wo wir in Städten oft einen Bus nach dem anderen fahren sehen, und da kann man eine ganze Menge machen, und wenn es richtig gut ist, wenn es ein richtig gutes Angebot ist, ein gutes Busangebot, wie wir es in den Metropolen haben, dann holen wir die Leute auch aus dem Individualverkehr rein in den ÖPNV, und dann haben wir wirklich was fürs Klima getan.
Die Frage nach dem richtigen Antrieb, das ist etwas, das beschäftigt ja nicht nur die deutschen Autofahrer, sondern das beschäftigt ja auch die Busunternehmer, die vor der gleichen Frage stehen, nämlich hole ich mir einen Bus mit einem Akku oder hole ich mir einen Bus mit einer Brennstoffzelle oder vielleicht ganz neu gibt es ja jetzt auch Wasserstoffverbrennungsmotoren, da wird ja viel experimentiert. Sollten all diese Dinge gleichmäßig gefördert werden, also dass alle die gleiche Förderung bekommen, die gleiche Chance auf dem Markt haben?
Es ist auf jeden Fall wichtig, dass sie überhaupt gefördert werden. Wir haben im Moment das Problem, die absolute Verunsicherung in der Branche, wie es mit der Förderpraxis weitergeht. Man hatte sich darauf eingestellt, die Hersteller haben sich darauf eingestellt, auch die Unternehmen, die Verkehrsunternehmen, genauso wie die privaten Busbetriebe, dass es jetzt eine Förderung gibt für innovative Antriebe, welche auch immer das sind. Also im Umland von Köln gibt es die RVK, die haben über 100 Wasserstoffbusse. Tolle Flotte, das funktioniert. Im Innenstadtbereich haben wir sehr viel Elektroantriebe. Auch da sind wir schon sehr weit. Wir haben mittlerweile ja ungefähr 12% des Fuhrparks elektrisch. Das muss noch viel mehr werden. Aber wenn diese Förderung ausbleibt oder unklar ist, ob es eine gibt, und das geht nicht nur um die erste Generation Fahrzeuge, sondern auch um die Folgeinvestition, dann werden die Unternehmen das nicht machen können. Wir haben so viele wirtschaftliche Limitierungen im Verkehrssystem. Wir haben durch das Deutschlandticket eine ja jetzt auch politisch eingezogene Einnahmedeckelung, das muss man sagen. Die Umsätze wachsen nicht mehr in den Himmel, man kann Kosten nicht umlegen auf die Ticketpreise. Wir haben gute Lohnabschlüsse, ich möchte das ganz positiv darstellen, gute Lohnabschlüsse für Busfahrerinnen und Busfahrer, die brauchen wir auch, damit dieser Job attraktiv ist, dieser schöne Beruf des Busfahrers, den ich selber auch ausgeübt habe, also hohe Lohnabschlüsse, die natürlich auch zu Kosten führen. Und wir haben die Energiefrage, die Elektro- wie fossilbetriebene Busse oder auch Wasserstoff gleichermaßen belasten, also lauter Kostentreiber, und wir müssen gucken, wie wir den Unternehmen die Luft lassen, damit sie ihr Angebot überhaupt aufrecht erhalten. Und deswegen ist eine Unterstützung bei der Fahrzeugbeschaffung so unglaublich wichtig. Ein Elektrobus kostet nach wie vor gut und gerne das Doppelte eines normalen Fahrzeugs. Und da müssen die Unternehmen unter die Arme greifen. Sonst werden sie das nicht tun können. Die europäischen Ziele sind da, die Clean Vehicle Directive. Die Unternehmen wollen das, die Unternehmen müssen es auch. Aber dann muss man ihnen auch finanziell helfen, wenn das eine staatlich gewollte Aufgabe ist, emissionsfrei im Nahverkehr zu werden.
Sind wir auf einem guten Weg technologisch, was die Fahrzeuge betrifft und alternative Antriebe? Und gleichzeitig natürlich auch immer mitgedacht, das Thema Infrastruktur. Wie steht der Parlamentskreisbus zu diesen Thematiken?
Ja, also bei der Fahrzeugtechnik sind wir schon ziemlich weit. Das sieht man hier auf der Ausstellung, auf der InnoTrans. Es gibt wirklich ausgereifte, tolle Elektrobusse, und das ist im Innenstadtbereich wahrscheinlich auch die Technik, die sich durchsetzen wird, und darauf stellen sich die Betriebe ein. Ich glaube, der große Schritt, der jetzt getan werden muss, ist die Ausrüstung der Betriebshöfe. Also die Stromleitungen, die stark sein müssen zu den Betriebshöfen, die müssen gelegt werden, und vor Ort muss die Infrastruktur, Tank, also Ladeinfrastruktur muss gegeben sein. Auch die Werkstätten müssen starkstromfähig sein. Das Personal muss Starkstromqualifikation haben in den Werkstätten. Das sind große Aufgaben, auch große Kostenaufgaben. Und möglicherweise ist das auch auf die Dauer der Punkt, wo wir den Unternehmen am meisten helfen können, dass wir diese einmalig sehr große Investitionen mitschultern, so wie wir früher auch Betriebshöfe mitgefördert haben mit den Gemeindeverkehrsfinanzierungsmitteln. Das war immer gut, damit haben wir immer Innovationsschübe hingekriegt. Wir haben auch die Niederflurigkeit von Bussen unterstützt als Politik für die Barrierefreiheit. Und jetzt ist eben der nächste Schritt, die Betriebshöfe für Elektromobilität oder auch für Wasserstofftechnologie fit zu machen für die Zukunft. Das ist einmal ein Kraftakt, aber da müssen wir durch, wenn wir die Branche animieren wollen, das Richtige zu tun.
Sie kommen ja aus der Branche auch. Können Sie mal eine Zahl nennen, was das so ein Betriebshof kostet, wenn er umrüstet?
Ich bin schon ein paar Jahre raus, aber ich will mal ganz vorsichtig sagen, die Umrüstung eines mittelgroßen kommunalen Verkehrsbetriebes, da sind wir schon im zweistelligen Millionenbereich. Wenn das alles richtig, vernünftig und gut werden soll, das kann man über Fahrgaststeigerungen oder Fahrgeldeinnahmen kaum wieder reinkriegen. Ich finde, das ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Mhm. Da müssen wir reingehen und ein Stück weit unterstützen, wie wir das bei vielen anderen Dingen auch tun.
Was haben Sie für ein Gefühl im Laufe der Jahre, jetzt einige Jahre Parlamentskreis Bus? Ist es Ihnen gelungen oder ist das Bewusstsein für dieses Vehikel Bus in der Politik bei Ihren Kolleginnen und Kollegen gewachsen? Um die Bedeutung, also ist man sich der Bedeutung dieses Verkehrsmittels bewusst?
Ich bin noch nicht zufrieden.
Das ist gut, das ja. ist gut, das ist der Antrieb, genau.
Ja, also das Dogma, alles auf die Schiene, ist immer noch beherrschend in jeder Verkehrsdebatte, sowohl bei Gütern als auch im Personenverkehr. Und wir wissen, wie schwer das ist. Nur kleiner Sidestep, Güter, wir sind jetzt bei 18% Güteranteil auf der Schiene. Ziel ist 25, das war unter Merkel so, das ist unter Scholz so. Das Ziel ist extrem schwer einzuhalten. Und im Personenverkehr ist es auch einfach eine Riesenaufgabe, das Bestandsnetz der Bahn fit zu halten, zu sanieren. Wir haben gerade die Korridorsanierung. Wir wissen, was das für ein Kraftaufwand ist. Und ich wünschte mir, dass viel, viel mehr noch über den Bus gesprochen wird. Wir haben, ich finde, einen kleinen Fortschritt gemacht, wo der Bus jetzt im Schienenersatzverkehr, zum Beispiel bei der Sanierung der Riedbahn, eingesetzt wird, wo man wirklich topmoderne Busse beschafft hat. Chapeau, wirklich eine gute Sache, wo man den Leuten zeigt, die Busse sind wirklich bequem, sind mit einer angenehmen Reisequalität und sogar mit Toilette, die Schienenersatzverkehrsbusse. Das ist schon eine tolle Werbung für den Bus. Und das eine muss man auch sagen, mit der Liberalisierung des Fernbussystems, des Fernliniensystems, was noch zu Zeiten der Regierung Merkel von uns durchgeführt worden ist, haben wir dem Reisebus einen unheimlichen Imagefortschritt mitgegeben. Es war vorher etwas angestaubt, das Image, und jetzt ist es plötzlich ganz modern, ganz neue Kundengruppen, jugendliche Kundengruppen. Das ist eine ganz tolle Sache. Der Reisebus ist plötzlich richtig in aller Munde und er hatte einfach auch Riesenvorteile. Wenn man auch als Gruppe reisen will, Klassenfahrt, Vereinsfahrten. Dieses Gruppenerlebnis bekommt man nur im Bus. Das ist einfach toll und der Reisebus ist dafür einfach.
Ich glaube, da hat auch jeder eine Geschichte parat, ne? Was das Thema Klassenfahrten betrifft.
Ja, genau. Ja. Ne? Das ist so toll. Ja. Und ich glaube, etwas mehr Emotion tut dem Bus wirklich gut.
Ist das tatsächlich eine Frage von ein bisschen dem Bus ein bisschen besseres Image zu geben, auch die Ausstattung sich dann mal anzuschauen zum Beispiel. Wir haben die Riedbahn angesprochen. Ich war bei der Präsentation dabei von DB Regio, die ja den Ersatzverkehr machen, die den Bus vorgestellt haben mit ihren rosa Lackierungen und so weiter und mit der tollen Ausstattung, mit Wi-Fi, mit Toiletten, mit allem Pipapo. Man hat manchmal das Gefühl, wenn man in der Stadt in den Bus steigt, dann bekommt man, als hätte man sich so ein, sag ich mal, das Basis-Auto gekauft, aber mehr gibt's auch wirklich nicht. Glauben Sie, dass es Sinn ergeben würde, wenn man die Busse ein bisschen besser ausstattet, wenn man sie ein bisschen freundlicher gestaltet, ein bisschen einladender gestaltet, dass dann auch mehr Leute sagen, ich fahre wieder gerne Bus?
Vor allem auch das verwöhnte Klientel.
Das verwöhnte Klientel, genau.
Da bin ich hin und her gerissen. Ich glaube, dass ein gutes Fahrplanangebot, also regelmäßiger, guter Takt mit einer ordentlichen Frequenz, mindestens so wichtig ist wie die Fahrzeugqualität. Aber die Fahrzeugqualität, das Design, ansprechende, frische Farben, Sauberkeit, das ist auch ganz, ganz wichtig, um dem Bus ein schönes, frisches Image zu geben. Da wird unheimlich viel dran getan. Das weiß ich auch bei den Fahrzeugherstellern, die gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben auch Konzepte entwickeln, die man immer wieder auf diesen Messen wie der InnoTrans dann halt sehen kann. Wir müssen allerdings auch gucken, dass wir das System damit nicht überfrachten. Also wenn jedes Verkehrsunternehmen selber seinen Wunschbus entwickelt, dann ist das schön, aber es macht das System auch teurer. Es gab mal das Prinzip des VDV-Standardbusses, der in ganz Deutschland gleich war, der hat Kostenvorteile gebracht. Und diese Kostenvorteile kann man nutzen, um wieder ein neues Angebot zu schaffen. Und ich glaube, in der Mitte liegt die Wahrheit. Die Branche muss einfach gemeinsam einen richtig schönen, guten Linienbus entwickeln, der attraktiv ist, bei dem es Spaß macht einzusteigen und zwar auch spät in der Nacht. Aber schönes, helles Fahrerlebnis. Dann haben wir eine Menge gewonnen und bekommen auch Klientel in den Bus, was bisher vielleicht lieber mit dem Auto fährt. Also ich freue mich über jeden Fahrgast, der mit seiner kleinen Laptoptasche und Anzug in den Bus einsteigt. Das ist die beste Werbung dafür, dass der Bus für alle da ist.
Definitiv. Und ich glaube, auch wenn ich in Richtung Schienenersatzverkehre denke und man berücksichtigt den Investitionsbedarf der Bahn auch in den nächsten Jahren, der enorm ist. Das heißt, es wird immer wieder Streckenschließungen geben müssen, Erneuerungen. Das wird dazu führen, dass viel mehr Busse auf der Straße sind. Und auch das wird das Bild des Busses und die Wahrnehmung dieses Verkehrsmittels in den nächsten Jahren definitiv auch steigern. Das finde ich gut.
Ja, und man sieht das ja. Man sieht das ja, dass ein Bus auch irgendwie ein Wiedererkennungseffekt haben kann und eine Marke sein kann bei den gelben Berliner Doppeldeckern. Ne? Wer mit der Linie 100 Mal durch Berlin gefahren ist, der weiß, das ist irgendwie was ganz Besonderes.
Definitiv.
Die, ja. Die roten Doppeldecker in London. Das ist doch toll, sowas. Und das können wir auch in Deutschland schaffen, auch auf dem Land. Überall gibt es tolle Konzepte, wo Busse wirklich auch mit einer schönen Marke emotional aufgeladen werden und wo jedes Kind weiß, da kommt mein X-Bus, der ist toll, der blaue Bus, da steige ich ein, das ist super.
Hatte ich früher auch einen X-Bus, muss ich gestehen.
Was ich auch so spannend finde oder was mich so fasziniert am Thema Bus, Sie haben es auch gerade schon gesagt, dieses Thema Modularität. Wir denken wir an ländliche Räume, da macht es natürlich keinen Sinn, mit einem riesen Schlenkibus durch die Gegend zu fahren, um nur wenige Passagiere abzuholen. Also hier ist das Thema On-Demand, Kleinbusse, vielleicht in Zukunft auch autonom, Riesenthema und eine Riesenchance, um auch die ländlichen Gebiete zu erschließen und mindestens genauso attraktiv zu machen wie den ÖPNV und Zentren. Wie stehen Sie zu dem Thema?
Ja, total spannendes Thema. Wir haben das in der letzten Regierungsperiode als Union massiv vorangebracht. Wir haben das Personenbeförderungsrecht angepasst, damit es überhaupt diese On-Demand-Systeme geben kann. Wir sind da ja noch in einem sehr alten, starren Recht, was das PBFG angeht. Und da haben wir ja hunderte von Projekten in ganz Deutschland, die angelaufen sind. Es ist einfach spannend, welche schaffen es in die Zukunft, welche haben das richtige Konzept und wo können wir sehen, dass es nicht funktioniert. Mir tut es leid um jedes Konzept, was gerade eingestellt werden muss, weil wir feststellen, auch das ist teuer. Wenn es gut sein muss, ist auch ein On-Demand-System relativ teuer. Aber da gibt es einfach auch gute Systeme, die zum Beispiel zusammen mit der Taxibranche gemacht werden, wo also nicht isolierte Fuhrparks neben Fuhrparks von Taxiunternehmen gestellt werden, sondern man kann dort Synergien leisten und die Strukturen, die Taxibranche hat, mitnutzen. Und das macht mir unheimlich Mut, dass wir dort gerade für den ländlichen Raum sowas haben. Ich hatte gerade jetzt eine Gruppe vom Verkehrsmanagement der Ruhr-Lippe-Verkehrsgesellschaft im Sauerland. Eine der Strukturschwächsten will ich gar nicht sagen. Da brummt's. Wir haben eine wirtschaftlich sehr starke Region, aber sehr viel Fläche und sehr wenig Einwohner. Und dort in diesem ländlichen Raum haben wir ein On-Demand-System, das heißt Helmo. Da betreibt man für schon eine beachtliche Anzahl Fahrgäste in einem größeren Bereich einer Kommune Kleinbusse und Taxis und das funktioniert und das ist auch bezahlbar. Und davon möchte ich einfach mehr wissen und mehr lernen und wir als Parlamentskreis Bus auch, wo können wir Best Practice aus den On-Demand-Verkehren finden und wie können wir es umsetzen auf die breite Fläche in Deutschland. Wir haben einfach unheimlich viel ländlichen Raum. Ich denke auch an die neuen Bundesländer. Es ist einfach für die Wirtschaftlichkeit und auch fürs Klima nicht sinnvoll, überall große Busse kreisen zu lassen. Das kann man mit kleinen Bussen deutlich besser und das vielleicht gestützt auch durch künstliche Intelligenz, digitale Modelle, wie man solche Busse vielleicht auch aus 3-4 kleinen Bussen morgens einen großen macht, der die Schüler zur Schule fährt und die danach wieder dezentral ausschwärmen, um die ländlichen Regionen, die Bauerschaften, die Dörfer anzubinden, damit dort weiterhin eine gute Lebensqualität ist.
Was Sie gerade auch angesprochen haben, ist auch nochmal ein schönes Beispiel dafür, dass es die Zeit reif ist, die Verkehrsträger halt nicht mehr, ich sage jetzt einfach mal zu einem Taxi auf Verkehrsträger, also Beförderungsmittel, nicht getrennt zu denken, sondern als System. Ne? Wie kann das eine das andere ergänzen? Also wirklich eine ganz komplexes System an Mobilität, maßgeschneidert für bestimmte Regionen. Und ich glaube, hier liegt auch eine große Kraft und sehr viel Innovationspotenzial für die Zukunft.
Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben so unterschiedliche Strukturen, geografische Siedlungsstrukturen in Deutschland. Das ist in Ost und West, Süd und Nord, selbst innerhalb von Bundesländern gibt es so riesige Unterschiede und das Standardsystem gibt es nicht und der Baukasten ist die Lösung. Also die Experten sagen Intermodalität, ich nenne es einfach der Verkehrsbaukasten, wo wir natürlich auch den Individualverkehr weiterhin einbinden, denn jeder weiß, ohne Auto geht es nicht im ländlichen Raum, aber wenn wir vernünftige Umsteigemöglichkeiten, Park-and-Ride-Systeme, Fahrradparkhäuser, gut gelegene Bahnstationen, in denen man einfach auch vielleicht zwischen Bus und Bahn gut umsteigen kann, wenn man das spielerisch und kinderleicht kombinieren kann, auch mit einem einfachen Ticket, will ich an der Stelle auch sagen, dann ist das die Lösung, die wir in Zukunft haben müssen. Ich will vielleicht nur sagen, dass wir das in Nordrhein-Westfalen, in meiner Heimatregion, nicht nur probieren, sondern praktizieren. Es gibt dort ein digitales Ticket, das Easy-Ticket. Da kann man im Grunde auch verschiedene Verkehrsträger kombinieren, alles mit einer App auf dem Handy. Da gibt es einfach heute so viele schöne Möglichkeiten, die es früher nicht gab. Lass uns einfach mehr Verkehrsmittel kombinieren. Dann werden wir das auch mit dem Klimaschutz und mit der Mobilität für alle in Stadt und Land gut hinbekommen.
Der Bus, wir haben viel darüber gesprochen, jetzt schon über die Attraktivität des Busses, dass wir ihn vielleicht von innen ein bisschen hübscher oder auch von außen ein bisschen hübscher machen müssen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass die Verkehrswege vielleicht ein bisschen attraktiver werden müssen, damit man dem Bus etwas mehr Raum gibt. Aber wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie man den Bus attraktiv macht für den Fahrer. Denn wir haben einen Fachkräftemangel und schon jetzt sehen wir Omnibusbetriebe händeringend nach Busfahrern suchen, die nicht so leicht zu finden sind. Es wird schon im Ausland gesucht. Es werden da richtig Kurse angeboten, wo man dann den Führerschein macht und den Sprachkurs macht und so weiter. Wie können wir dem Fachkräftemangel im Bus begegnen? Also was wären Methoden dafür? Ist es mehr Geld? Ist es ein interessanterer Arbeitszeitraum, in dem man arbeitet? Was kann man da tun?
Also zuallererst müssen wir natürlich Lust auf den Bus machen. Lust auf den Bus als Arbeitsplatz. Und wer Spaß an modernen Fahrzeugen hat, wer auch wirklich Spaß an tollen PKWs hat. Es gibt ja jede Menge Menschen in Deutschland, in dieser Autonation, die begeistert sind von dieser Technik. Autos made in Germany. Und da ist der Weg zu diesem wunderbaren Fahrzeug Bus ganz nah. Wer selber mal Bus gefahren ist, und ich habe das jahrelang gemacht, der weiß, wie toll das ist, über die Straße zu schweben. Man sitzt ja vor der Vorderachse. Das ist so ein tolles Gefühl. Und wenn man an der Stelle mit dem Bus, mit einem tollen Gelenkbus, der König der Landstraße ist. Das ist wirklich so ein tolles Gefühl und ich kann es nur jedem empfehlen, der daran Interesse hat, das einfach mal auszuprobieren. Die Busbetriebe freuen sich über jeden, der mal eine Probefahrt machen will. Also an alle Jugendlichen, an alle jungen Leute, die da Interesse dran haben, meldet euch doch mal bei eurem Busbetrieb und fragt, ob ihr mal eine kleine Probefahrt auf dem Betriebshof machen könnt. Das ist einfach richtig, richtig toll. Es macht Spaß. Und wenn dann noch eins dazu kommt, für die Busfahrer, eine gute Planbarkeit ihres Dienstes, also Wunschdienstplan, lange Planbarkeit, damit man weiß, wann man Familienfeste organisieren kann, wann man seiner ehrenamtlichen Aufgabe als Fußballtrainer gerecht werden kann, wann man Geburtstag hat und frei haben will. Alles Mögliche, das kann man ja alles mit einer modernen Dienstplanung, auch mit künstlicher Intelligenz und Digitalisierung super hinbekommen. Und diese Planbarkeit, die ist so wichtig in einem Beruf, in dem man ja teilweise rund um die Uhr arbeiten muss. Und das, auch dafür gibt es tolle Beispiele. Und das auch publik machen, das sind alles Möglichkeiten, um den Busfahrerjob attraktiv und modern zu machen. Und ein letzter Punkt, Teamgefühl. Der Busfahrer ist natürlich sein Chef. Sein eigener Chef, wenn er am Steuer ist. Und das ist auch der Reiz. Da ist man wirklich der Herr im Hause.
Der und Coach.
Der Coach. Und man ist der Chef. Aber irgendwie ist man auch ganz alleine dort. Und deswegen ist es schön zu wissen, dass es noch ganz viele andere Busfahrer gibt. Und wir kennen das von den Motorradfahrern. Ich glaube, auf der ganzen Welt grüßen sich, wenn sie sich auf der Straße begegnen. Da wird die Hand gehoben, Und das ist irgendwie toll. Das ist ein Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Motorradfahrern. Und ich will Ihnen eins sagen, das ist bei den Busfahrern auch so. Busfahrer grüßen sich. Wenn man sich auf der Straße begegnet, auf der Autobahn, ein Bus auf der anderen Fahrbahnseite entgegenkommt, man grüßt sich. Und dieses Teamgefühl, diese besondere Sorte Leute auf der Straße, die Busfahrer, das ist eine Schicksalsgemeinschaft. Das ist eine ganz, ganz tolle Truppe. Und wenn man zusammen am Pausenplatz steht und zusammen Kaffee trinkt, vielleicht auch eine Zigarette raucht, das ist einfach was ganz Besonderes. Und dieses Teamgefühl, da kann man auch dran arbeiten und das weiter fördern. Das wäre mein großer, großer Wunsch, dass wir das alle gemeinsam in der Politik, in der Öffentlichkeit, bei den Verkehrsbetrieben machen. Eine richtig gute Förderung, ein richtig guter Push für das Teamgefühl der Busfahrer im öffentlichen Nahverkehr und bei den Reisebussen.
Das ist eine schöne emotionale Rede und das ist eine schöne emotionale Motivierung für Menschen, sich als Busfahrer zu bewerben. Aber was kann die Politik machen, um den Job des Busfahrers ein bisschen attraktiver zu machen? Wie kann man den Unternehmen, aber auch denjenigen, die den öffentlichen Transport bzw. Transport anbieten, wie kann man denen noch helfen, dass sie mehr Bewerbungen bekommen, ja, auch zum Beispiel von Busfahrerinnen?
Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also neben dem wirklich tollen Thema des Images des Busfahrers, ein wunderbarer Beruf, ich kann es nur noch mal sagen, ist es einfach wichtig, die Hürden im Auge zu behalten.
Wo liegen die im Moment?
Die Hürden liegen darin, dass es unheimlich lange dauert, in Deutschland den Busführerschein zu machen und vor allem auch die Berufskraftfahrerqualifikation, quasi den Gesellenbrief obendrauf zu machen. Es war ja wirklich gut gemeint, damals den Busfahrer aufzuwerten und ihm den Status eines gelernten Berufes und nicht eines angelernten Berufes zu verleihen durch diese Berufskraftfahrerqualifikation. Aber dadurch ist er halt auch schwerer geworden. Er dauert länger, er ist teurer. Wir brauchen mittlerweile gut und gerne 6 Monate, bis wir dann den Berufskraftfahrer als Qualifikation und IHK-Brief in der Hand haben. Und da müssen wir schneller werden. In Österreich geht das in 6 bis 10 Wochen. Und ich möchte, das ist mein großes Ziel, die Berufskraftfahrerqualifikation in Deutschland deutlich verschlanken und vereinfachen. Nicht auf Kosten der Sicherheit, sondern auch zugunsten der Effizienz bei der Ausbildung. Also den Führerschein und die Berufskraftfahrerqualifikation zusammendenken. Da sind ganz viele Ausbildungsinhalte, die sind identisch. Das brauchen wir nicht zweimal hintereinander machen. Das kann man gleichzeitig machen und damit eine Menge Effizienz und eine Menge Synergien schaffen. Und dadurch wird es günstiger. Damit geht es schneller. Und wenn wir auf diese Art und Weise vielleicht Aspiranten für den Beruf des Busfahrers interessieren, auch Migranten für den Beruf des Busfahrers interessieren, dann haben wir eine Menge gewonnen. Und wir wissen, dass es in Deutschland Menschen gibt, die das gerne möchten, die sich das aber noch nicht trauen. Vielleicht auch aus sprachlichen Gründen. Bis vor kurzem hatten wir das Problem, dass die Berufskraftfahrerqualifikation in der Abschlussprüfung nur auf Deutsch gemacht werden durfte. Da habe ich Druck gemacht, so lange und so oft es irgendwie ging. Und wir haben jetzt einen Katalog von Sprachen, in denen man das auch machen kann, so wie man ja den Führerschein auch in Fremdsprache machen kann. Im Übrigen können EU-Busfahrer natürlich in ihrer Muttersprache nach Deutschland kommen und mit der Berufskraftfahrerqualifikation, die sie zum Beispiel in Polen gemacht haben, hier in Deutschland fahren. Und da werden wir, da fragen wir auch nicht danach, wie die Sprachkompetenz ist. Das müssen wir auch bei Drittstaatlern sicherlich so machen, damit wir an mehr Bewerberpotenzial kommen. Und für mich ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir Bewerber aus dem Ausland haben, die vielleicht auch dort schon Busfahrer sind, dann müssen wir die Anerkennung der Führerscheine vereinfachen. Wer in einem Drittstaat Linienbusfahrer war, der kann das auch in Berlin. Da müssen wir nicht so kompliziert sein. Und wir müssen vor allem schneller an die Arbeitsvisa kommen. Das ist die Riesenaufgabe, die die Außenministerin zu leisten hat, dass ihre Konsulate schneller arbeiten. Wenn ein Busfahrer in der Türkei im Konsulat Izmir ein Arbeitsvisum haben will, dann hat er gut und gerne 9 Monate zu warten, bis er dieses Arbeitsvisum hat. Das dauert einfach viel zu lange. Die Unternehmen brauchen händeringend Busfahrer und die Leute in den Drittstaaten wollen ja auch gerne als Busfahrer bei uns arbeiten. Dasselbe gilt übrigens auch für die Lkw-Fahrer. Dann in Gottes Namen, dann lassen wir sie doch auch schneller hier ins Land, damit sie hier arbeiten können. Und das ist auch diese positive Story, die wir einfach brauchen. Wir brauchen Zuwanderung, Arbeitszuwanderung in großen Mengen. Wir haben 20.000, 30.000 Busfahrer zu wenig und wir freuen uns über jeden, der hier arbeitet. Also diese Hürden einfach ein Stück weit senken, schneller werden, Anerkennung der Führerscheine, Berufsqualifikation einfacher machen, effizienter machen, so wie es unsere europäischen Nachbarn auch machen, dann kriegen wir auch wieder Bewerber für diesen wunderbaren Job des Busfahrers.
Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, wie Politik unterstützen kann. Und ein Punkt ist natürlich auch, auf Arbeitgeberseite, auf Unternehmensseite zu schauen, wie kann ich mein Unternehmen fit für die Zukunft machen und attraktiver gestalten. Haben Sie da Tipp für die Mobilitätsbranche, was da zu tun wäre?
Wir konkurrieren ja als Branche, ich sage immer wir, weil ich es einfach 10 Jahre selber gemacht habe.
Genau.
Ja, das wir müssen natürlich moderne und attraktive Arbeitgeber sein, mit allen Möglichkeiten, die es heute gibt. Da gehört sicherlich auch eine Frage der Teilzeit dazu. Homeoffice können wir leider noch nicht anbieten.
Das ist schlecht in der Branche.
Beim Bus, dafür sind wir einfach nah am Menschen. Das ist ja auch das Schöne. Also wer einen langweiligen Job haben will, der ist als Busfahrer nicht gut aufgehoben. Das ist ein total interessanter Job. Und kaum eine Branche, kaum ein Mitarbeiter oder ein Berufstätiger in Deutschland bekommt mehr mit vom prallen Leben in der Gesellschaft wie ein Busfahrer. Und das ist, wer daran Spaß hat, das ist einfach was Wunderbares. Also an der Stelle moderner Arbeitgeber sein, die Planbarkeit der Dienste, ganz entscheidend, dass man weiß, wann man arbeitet, damit man Familie, Beruf und Ehrenamt gut miteinander kombinieren kann. Und immer wieder, ich kann es nur sagen, das Teamgefühl im Unternehmen. Das habe ich selber als Unternehmen auch immer sehr gerne gemacht. Regelmäßig Gruppenevents, einmal im Jahr eine große Weihnachtsfeier. Und es ist so schön, wenn man diese vielen Könige der Landstraße, die wir auf den Bussen haben, wenn die mal zusammensitzen, das sind einfach schöne Feste und schöne Momente, wo man zusammen feststellt, was haben wir für einen tollen Job und was können wir froh sein, dass wir auch in so einem tollen Land wie Deutschland diese Aufgabe als Busfahrer machen können. Wir bringen den Leuten Mobilität und das ist was ganz, ganz Wichtiges.
Die Mobilität der Zukunft, darüber wollen wir jetzt noch ein bisschen sprechen, da geht es ja auch noch so ein bisschen abschließend. Wo sehen Sie den ÖPNV in 20 oder 30 Jahren? Wie wird er aussehen? Gibt es noch Busfahrer? Wird alles autonom sein? Haben wir viele kleine Pots, die durch die Städte zischen und Leute einsammeln? Wird das überhaupt noch eine Staatsaufgabe sein? Oder gibt es dann also private Unternehmen, die das dann alles übernehmen werden?
Im Grunde ist ja das Personenbeförderungsrecht ein Unternehmerrecht gewesen. Also ursprünglich war das Prinzip, jemand beantragt eine Linie, darf sie dann fahren und muss sie auch bedienen. Aber wir erleben gerade auch in Zeiten knapper Kassen und knapper Einnahmen durch zum Beispiel das Deutschland-Ticket, dass das Prinzip der Eigenwirtschaftlichkeit immer weiter zurückgeht und private Initiative immer weniger belohnt werden kann, weil wir dort auf diese Art und Weise kein Geld mehr verdienen können. Also ich glaube, der Staat und kommunale Verkehrsunternehmen werden weiterhin eine große Rolle spielen. Entweder selber als Erbringer oder vor allem als Regieebene, um privaten Busunternehmen mit möglichst viel unternehmerische Freiheit dann auch die Möglichkeit zu geben, zu arbeiten. Und die Privaten sind eine super Ergänzung zu den kommunalen Verkehrsbetrieben. Überall dort, wo kommunale Verkehrsbetriebe ganz eng mit privaten Verkehrsbetrieben zusammenarbeiten und die Europäische Union lässt da einen Anteil von bis zu 50% zu, da klappt es gut und da ist das System auch wirtschaftlich.
Und flexibel.
Wir haben ganz oft einfach eine dezentrale Produktion. Wir haben viele private Busbetriebe, die mit ihren Betriebshöfen im Land verteilt sind, teilweise auch in den Städten verteilt sind und dann die Kommunalen dort unterstützen können. Also diese Mischung aus privaten und kommunalen Verkehrsunternehmen, das wird sicherlich in Zukunft die große Aufgabe und die große Chance sein, einen guten Nahverkehr zu organisieren. Und was die Technik angeht, also ich glaube schon, dass wir fahrerlose Systeme erleben werden und das wird auch sehr, sehr viele Probleme lösen. Eben das Fahrer Problem. Bekommen wir noch genug Fachkräfte? Bekommen wir noch genug Fahrpersonal? Und das ist was für den ländlichen Raum. Selbstverständlich, da wo große Gefäße, große Busse sich einfach wirtschaftlich und auch umwelttechnisch nicht lohnen, da kann man mit kleinen Systemen, die vielleicht dann nicht 100 km/h fahren, sondern langsamer fahren, aber zuverlässig da sind, was machen. Und ich weiß, da sind immer noch viele kluge Köpfe dran, das gemeinsam mit der Industrie, mit der Forschung, mit der Wissenschaft zu entwickeln. Und zum anderen glaube ich, dass wir mit wirklich attraktiven Fahrzeugen in den Metropolen, aber auch in den suburbanen Räumen und auch auf den Verkehrsachsen im ländlichen Raum tolles Angebot leisten können. Wirklich attraktiven Nahverkehr, der schön einfach ist, mit einer einfachen Tarifierung. Am besten muss man gar nicht nachdenken. Und da sind wir auf einem guten Weg. Und wenn das alles für den Fahrgast, ob er Gelegenheitsfahrgast ist oder Dauerfahrgast oder vielleicht Tourist, wenn das schön einfach ist, dann bekommen wir auch die Leute in die Busse, in die Bahnen. Und das muss ja unser Ziel sein. Nahverkehr muss attraktiv sein. Er muss ein tolles Angebot sein, dass man gerne einsteigt. Nicht ideologisch getrieben, nicht durch Zwang, nicht durch irgendwelche Restriktionen, sondern weil es einfach schön ist. Weil man gerne in diesen Bus, in diese Bahn einsteigt und dann bekommen wir das hin, wie es vielleicht andere europäische Länder längst haben, dass die Leute gerne mit dem Nahverkehr fahren. Das ist mein Ziel und ich glaube, das werden wir in 20, 30 Jahren, wenn wir das alle gemeinsam auszusehen, hinbekommen.
Dem ist eigentlich nichts mehr dazu zu setzen. Ein wunderbares Schlusswort. Ja, man mag es kaum glauben. Vielen Dank für dieses super tolle Gespräch und diese interessanten Einblicke in Ihre politische Arbeit. Wir sind schon am Ende unseres Podcastes und uns verbleibt nur, Ihnen zu wünschen, lieber Herr Rehbaum, viel Kraft, viel Erfolg weiterhin für Ihre parlamentarische Arbeit, Ihre politische Arbeit. Kämpfen Sie für den Bus, sodass wir in der Zukunft weiterhin viele Königinnen und Könige der Landstraße sehen. Das finde ich ein super Bild. Und damit würde ich jetzt auch gerne schließen. Herzlichen Dank, Herr Rehbaum.
Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Das war ein ganz tolles Gespräch. Ich freue mich so, dass Sie sich für den Bus und für unsere Busfahrer so einsetzen. Und ich möchte einfach eine Botschaft noch rausbringen ins Land an all die Menschen, die gerne Bus fahren. Sagen Sie beim nächsten Mal einfach mal beim Reingehen, hallo lieber Busfahrer, und beim Rausgehen, vielen Dank, dass Sie mich gefahren haben. Die Busfahrer werden sich total freuen.
Danke, super, danke sehr. Sehr gut.
Ein herzliches Dankeschön an unseren Gast. Somit schließen wir diese besondere Ausgabe von Bus to Talk. Wir laden euch ein, auf unserer Website www.bus2bus.berlin zu schauen. Dort findet ihr alle Infos rund um die Bus to Bus sowie auch alle unsere Podcasts und Newsroom-Artikel. Infos dazu findet ihr auch in unserer Shownote. Also stay tuned und abonniert gern Bus to Talk. Bis bald und unser Tipp, probier mal Bus. Thank you.